Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Natascha Ickert. Die Kinder sind aus dem Haus, der Job ist Geschichte und plötzlich steht da diese Frage im Raum. Muss ich meinen Lebensabend wirklich zwischen Heizkostenabrechnung und Nieselregen verbringen? Oder geht da noch was? Sonne, Meer, vielleicht ein bisschen Abenteuer? In dieser Folge gehen wir der Frage nach, ob es sich lohnt, in der Pension auszuwandern. Oder ist es am Ende nur ein schöner Traum mit teurem Rückflugticket? Dafür habe ich zwei Expertinnen an meiner Seite, Gabriele Kreindl und Reinhold Schranz. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Gabriele Kreindl, Sie sind seit Beginn der 90er Jahre beim VKI, und zwar beim Verein für Konsumenteninformation, und spezialisiert auf Finanz- und Versicherungsthemen. Ich freue mich schon. Und Reinhold Schranz, Sie sind Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums Österreich und als Jurist besonders findig bei allen Rechtssachen. Und Sie waren auch eine Zeit lang in Mailand, wenn ich das richtig recherchiert habe, in der Außenstelle des VKI. Also Sie haben schon ein bisschen Erfahrung mit im Ausland leben und ein bisschen Dolce Vita Luft haben Sie auch schon geschnuppert. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Na gut, starten wir gleich rein. Nehmen wir mal an, ich bin etwas älter und habe vor, wir haben nämlich auszuwandern in der Pension. Und wir haben uns jetzt für diese Folge vorgenommen, dass wir zwei Länder immer mal wieder nennen werden, und zwar Spanien und Italien. Da wandern recht viele Österreicherinnen und Österreicher aus. Und deshalb nehmen wir das mal so ein bisschen, damit es ein bisschen greifbarer wird. Und weil es ja doch sehr für Länder vielleicht unterschiedlich ist. Ja, fangen wir mal an. Und zwar bei den harten Themen, aber doch den wichtigsten, und zwar den Geldthemen. Bei der Sozialversicherung, Krankenversicherung und Pensionsgeld. Bekomme ich meine österreichische Pension denn eigentlich auch im Ausland und vielleicht auch ohne Abzüge?
Ja, grundsätzlich bekomme ich meine Pension auch im Ausland. Die österreichische Pensionsversicherungsanstalt zahlt auch über die Grenzen hinaus. Das Geld, das auf meinem Pensionskonto liegt, habe ich ja selber erarbeitet und angespart und das kann ich auch nutzen, wo immer ich gerade bin. Eine kleine Einschränkung gibt es vielleicht, nämlich für Ausgleichszulagenbezieherinnen. Das sind Leute, die eine niedrige Pension haben und die Differenz praktisch zum Mindesteinkommen ausgeglichen wird, die wird ins Ausland nur dann bezahlt, wenn es nicht länger als 8 Wochen ist.
Also es lohnt sich eher, wenn man mehr Geld verdient hat und eine höhere Pension hat, ins Ausland
zu gehen. Natürlich, wenn man mehr Geld verdient hat, hat man mehr Geld am Pensionskonto und hat auch mehr zur Verfügung.
Und wie ist es, bleibe ich in Österreich sozialversichert, wenn ich im Ausland lebe?
Das kommt auf das Land an, wo ich hingehe. Also in der EU, dem EWR und der Schweiz, da bleibt die E-Card weiter gültig. Da hole ich mir eine Anspruchsbescheinigung, nennt sich das, die ermöglicht auch kostenfreie Behandlungen dann im Ausland. Wenn es um Nicht-EU-Länder geht, zum Beispiel die Türkei oder Serbien, da gibt es ein bilaterales Abkommen mit diesen Ländern, dass ich auch dort eine Behandlung praktisch in Anspruch nehmen kann. Und ganz anders ist die Situation, wenn ich zum Beispiel in die USA oder Karibik ziehe. Dort habe ich eigentlich keine Gesundheitsversorgung oder Sozialversicherung mehr, die ich in Österreich habe.
Mhm. Und wie funktioniert das mit der Krankenversicherung? Brauche ich da irgendwelche Zusatzversicherungen vielleicht auch?
Je nach Land, in dem ich lebe. Also in den EU-Ländern wie Spanien oder Italien gilt meine österreichische Krankenversicherung und dort werden auch die Behandlungskosten sowie in Österreich übernommen. Zusatzversicherungen sind dann überlegenswert oder auch sinnvoll, wenn es entweder kein Sozialversicherungsabkommen gibt und wenn die Behandlungen im Zielland sehr teuer sind. Und es kommt auch ein bisschen auf die Region an. Also wir wissen es aus Urlauberinnenbeschwerden, dass es in manchen Regionen halt schwer ist, überhaupt einen Kassenarzt zu finden. Und dann ist man mit einer privaten Versicherung natürlich besser aufgehoben.
Mhm. Und jetzt muss ich dann irgendwas versteuern? Also muss ich meine Pension, wenn ich im Ausland lebe, versteuern? Und falls ja, wie?
Also Pensionen, die ins Ausland überwiesen werden, sind nur einmal zu versteuern. Also da gibt es dieses Doppelbesteuerungsabkommen, das regelt, welcher der beiden Staaten sein innerstaatliches Steuerrecht anwenden darf, also letzten Endes besteuern darf, und welcher Staat ganz oder teilweise auf seine Besteuerung verzichten muss. Ziel ist eben diese Einmalbesteuerung.
Ja, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Kommen wir jetzt mal vielleicht zu den Lebensunterhaltskosten. In welchen Ländern lebt es sich als Pensionistin oder als Pensionist mit österreichischer Pension denn besonders günstig?
In Ländern mit geringeren Lebenshaltungskosten, wie sie halt bei uns sind. Das sind denen Lebensmittel, Energie, Verkehr, auch Freizeitleistungen günstiger sind als hier. Und ob man das irgendwie so leicht rausfinden kann, da tut man sich auch gut, wenn man selber seine Ausgaben einmal aufzeichnet, egal ob mit einer App, vielleicht mit einer Excel-Tabelle oder auch handschriftlich, damit klar ist, wofür gebe ich mein Geld hier aus, und dann orientiere ich mich an den Kosten im Zielland, wie die dort ungefähr gestaltet sind, und dann kann ich feststellen, ob ich dort auskommen werde mit meinem verfügbaren Kapital.
Der Wein könnte ja vielleicht in den Zielländern etwas billiger sein als hier.
Könnte sein.
Welche typischen Kostenunterschiede gibt es denn bei zum Beispiel Lebensmittel oder Energie oder Verkehr oder vielleicht auch Freizeit?
Also die Kosten sollten eigentlich beobachtet werden und bekannt sein. Also es ist immer gut, wenn man sich gut vorbereitet, damit keine überraschenden Kosten dazukommen, die sein können fürs Visum, für Dokumente, Übersetzungen, für medizinische Untersuchungen und auch Anwaltsgebühren können einfach dann auch anfallen.
Ja, das ist nämlich schon diese versteckten Kosten, da haben Sie jetzt schon ein paar genannt. Gibt es da noch irgendwas anderes, was oft überraschend kommt für Menschen, die dann ins Ausland gehen?
Ich glaube, dass es gut tut, einfach alle Möglichkeiten und Eventualitäten vorher zu überlegen. Also wenn Leute sich im Alter entscheiden, ins Ausland zu gehen, dann geht es auch darum, was passiert, wenn ich pflegebedürftig werde? Wie schaut es aus mit den Pflegeleistungen in meinem Zielland? Also das sollte man unbedingt für das Zielland die detaillierten Informationen einholen und eventuell auch vorher besichtigen, anzuschauen, wie geht es dort, wenn ich zum Arzt gehe, ist das vergleichbar mit unseren Leistungen oder so.
Wie sehr sollte denn der Wechselkurs bei der Wahl des Ziellandes eine Rolle spielen?
Für Länder außerhalb der Eurozone kann der Wechselkurs sehr wohl eine Rolle spielen. Sprich, ich erhalte meine Pension in Österreich in Euro, lebe aber im Ausland und lebe dort in einer anderen Währung. Da kann es sehr wohl dann zu schwankenden Wechselkursen kommen, die hier dann wirklich auch sich auswirken. Spanien und Italien gehören aber zur Eurozone. Dementsprechend habe ich hier eigentlich kein Problem, da entfällt das Wechselkursrisiko. Aber trotzdem sollte man bei Euro-Ländern immer beachten, es gibt regionale Preisunterschiede, beispielsweise Nord- und Süditalien oder Festlandspanien und die Balearen.
Kommen wir jetzt vielleicht zu den Immobilien. Man muss ja auch im Ausland irgendwo leben. Dann stellt sich aber mir die Frage, ist es besser im Ausland zu mieten oder zu kaufen? Und gibt es irgendwas, worauf man achten sollte?
Dies hängt stark von den eigenen Lebensplänen ab. Wenn ich beispielsweise weiß, ich bleibe jetzt in diesem Land nur ein paar Jahre oder ich möchte mir noch den Ort ansehen und bin mir noch nicht sicher, ob ich dort wirklich leben möchte, dann ist es natürlich besser zu mieten, weil ich bin hier dann viel flexibler. Wenn ich kaufen will, ist ganz wichtig, ich muss nicht nur die Immobilie gut kennen, sondern auch das jeweilige Rechtssystem. Beispielsweise, ich gehe jetzt nach Spanien und Italien, dann kaufe ich dort nach italienischem Recht oder spanischem Recht mit den jeweiligen Besonderheiten. Und hier ist es dann ganz wichtig, zum Beispiel in Italien und auch in Spanien, sich vorab die Immobilie gut anzusehen. Gibt es Belastungen, wie zum Beispiel Hypotheken? Und mein Tipp ist auf jeden Fall immer, vor Ort mit einem lokalen Notar zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit diesem lokalen Notar den Kaufvertrag vorbereiten lassen. Warum? Es kann immer wieder zu fehlenden Baugenehmigungen kommen, zu Nutzungsbeschränkungen. Und wenn ich das nicht vorab prüfe, kann das später sehr, sehr teuer werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren besteht aus 30 Büros in ganz Europa und wir haben beispielsweise in Spanien, in Madrid, in Italien, in Rom oder in Bozen Büros vor Ort mit Anwälten und Juristen, die spezialisiert sind auf italienisches und spanisches Recht, wo man auf jeden Fall Erstauskünfte bekommt. Und da empfehle ich jedem Konsumenten, sich vorab an das Europäische Verbraucherzentrum zu wenden.
Wie sicher ist denn das Eigentumsrecht für AusländerInnen in beliebten Auswanderungsländern wie Italien oder Spanien?
Ganz wichtig, in EU-Ländern wie Italien oder Spanien genießen Österreicher dieselben Rechte wie Einheimische. Das Eigentumsrecht ist grundrechtlich abgesichert. Die Gefahr liegt aber im Detail, beispielsweise fehlerhafte Verträge, mangelnde Kontrollen, unvollständige Eintragungen im Grundbuch. Deshalb ist immer wichtig, dass man vorab die Unterlagen genau prüft, beispielsweise auch, wenn ich zum Beispiel eine gebrauchte Immobilie kaufe oder kein Neubau, sondern Altbau, ist es immer ganz wichtig, vorab auch die Immobilie genau zu prüfen. Aber zusammenfassend, das Eigentumsrecht ist ein Grundrecht in Europa und natürlich entsprechend abgesichert.
Und welche typischen Kosten fallen jetzt bei so einem Immobilienkauf an? Also dann ganz klassisch?
Genau, also die Nebenkosten können höher sein als in Österreich. In Italien zum Beispiel muss man mit ca. 10% des Kaufpreises rechnen. Darunter fallen die Notarkosten, Kosten für den Makler zwischen 2-4%, aber auch dann Registerkosten, Hypothekarkosten, Katasterkosten. Und in Italien besonders wichtig, ich brauche für den Immobilienkauf eine Steuernummer, Codice Fiscale, ohne die geht gar nichts.
Das heißt, da sehen wir schon die berühmt-berüchtigte italienische Bürokratie.
Genau.
Gibt es Einschränkungen für Nicht-StaatsbürgerInnen beim Immobilienkauf, jetzt zum Beispiel in Spanien oder in Italien?
Innerhalb der EU nein. Österreicher dürfen auch in Italien und Spanien grundsätzlich ohne Einschränkungen Immobilien erwerben. Aber in touristisch gefragten Regionen gelten teils lokale Bauvorschriften oder Wohnsitzauflagen, besonders wenn ich zum Beispiel Steuervergünstigungen beanspruche. Das kennt man zum Beispiel auch in Österreich, zum Beispiel schätze ich jetzt von Tirol oder Kitzbühel, da gibt es genauso Wohnsitzauflagen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in sehr touristisch beliebte Gebiete ziehe, in Italien und Spanien, kann es durchaus sein, dass ich dort entsprechende Auflagen erfüllen muss. Aber Einschränkungen gibt es nicht, weil wir in der Europäischen Union leben.
Jetzt habe ich aber noch eine Wohnung oder ein Haus in Österreich. Und was passiert denn jetzt oder was ist denn schlau zu tun, wenn ich jetzt vorhabe, ganz auszuwandern?
Die Immobilie in Österreich kann ich natürlich behalten. Schlau wäre es natürlich, diese zu vermieten. Hier muss ich aber immer bedenken, wenn ich in Österreich eine Wohnung vermiete, dann muss ich weiterhin hier Steuer bezahlen in Österreich. Und auch wenn ich zum Beispiel später die Wohnung verkaufe, kann es durchaus sein, dass eine Immobilienertragssteuer fällig wird. Das heißt, wichtig zu wissen, wenn ich in Österreich meine Immobilie behalte, bin ich steuerlich nicht komplett raus. Das heißt, beim Verkauf kann eben, wie gesagt, eine Immobilienertragssteuer anfallen und die Miete, die muss ich weiterhin in Österreich versteuern. Mein Tipp hier, am besten frühzeitig mit einem Steuerberater sprechen, sich hier beraten lassen, dass keine bösen Überraschungen später drohen. Aber es macht natürlich Sinn, wenn ich in Österreich eine Immobilie besitze, ins Ausland auswandere, dass ich diese dann vermiete, weil ich ja natürlich dann Einnahmen erziele. Ein Punkt, der mir vielleicht noch wichtig ist, Postzustellung und Behördenkontakte.
Ah ja, stimmt.
Das heißt, im Ausland ist es oft schwierig, behördliche Schreiben, Steuerbescheide beispielsweise rechtzeitig zu erhalten. Und dadurch empfehlen wir, Zustellbevollmächtigungen in Österreich auszustellen. Da kann ich zum Beispiel einen Rechtsanwalt beauftragen oder auch eine Person meines Vertrauens und bei den jeweiligen Behörden dann eine Zustellvollmacht hinterlegen. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil es kommt wirklich darauf an, wo wandere ich aus. Und Sie kennen vielleicht, ich habe sehr viele Fälle im Büro, auch mit der italienischen Post. Da dauert es manchmal länger mit dem Schreiben, bis die ankommen. Und da wäre es ganz gut, in Österreich eine Zustellvollmacht auszustellen.
Das heißt, dass jemand anderes die Post für mich in Empfang nimmt.
Beispielsweise ist vor allem, wenn es um behördliche Schreiben geht. Sprich, wenn ich eine Immobilie vermiete, die in Österreich nach wie vor mit Behörden zu tun habe, dann macht es natürlich Sinn, hier eine Zustellvollmacht zu hinterlegen. Und wir können vielleicht auf diese Beispiele noch kommen. Ein Fall, der war sehr spannend. Ich beginne mal mit einem spanischen Fall. Eine Konsumentin oder Pensionistin aus Wien hat über einen Makler ein kleines Haus an der Costa Blanca gekauft.
Wo ist die Costa Blanca?
In Spanien.
In Spanien.
Und es wirkte alles sehr seriös. Und sie hat dann auch diese Wohnung, dieses kleine Häuschen an der Costa Blanca am Strand gekauft, in der Nähe des Strandes. Und wenige Monate später hat sie dann von der Gemeinde erfahren, oje, da gibt es keine Bewohnbarkeitsbescheinigung und das Haus steht auf einer Bauverbotszone. Dem nicht genug stellte sich dann später noch heraus, dass es bereits eine gültige Abrissverfügung für das Haus gab. Und der Verkäufer hat die Konsumentin natürlich nicht darüber informiert und war dann nach dem Kauf über alle Berge. Das heißt, Lerneffekt in Spanien oder auch in Italien, man sollte unbedingt vorab, wenn ich eine Immobilie im Ausland kaufe, zur Gemeinde gehen und schauen, gibt es hier Altlasten oder städtebauliche Auflagen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Fall. Eine Pensionistin aus Graz, die wollte sich einen Lebenstraum erfüllen und nach Triest auswandern in der Pension. Sie können sich vorstellen, Triest ist in der Nähe von Österreich. Sehr viele Leute sprechen dort Deutsch auch. Die Umgebung ist sehr schön, man ist in der Nähe des Schloss Miramar. Und sie hat da wirklich eine schöne Neubauwohnung gefunden in der Nähe vom Schloss Miramar, direkt mit Blick auf das Meer. Und Graz ist auch nicht so weit von Triest, das heißt, das wäre eigentlich eine optimale Okkasion gewesen. Gut, die Konsumentin hatte eine Maklerin aus Kärnten, fuhr dann laufend nach Triest, um sich diese Wohnung anzusehen. Die wurde neu gebaut, hat dann auch vor Ort, gab es einen italienischen Makler und die italienische Bauträgerfirma. Und dann wurde ein Vorvertrag unterzeichnet, denn in Italien wird sehr oft mit Vorverträgen gearbeitet. Das heißt, es werden bereits alle Details in diesem Vorvertrag festgelegt und dann muss man eine Anzahlung leisten. Und danach erst kommt es zum eigentlichen Kaufvertrag, der dann bei einem Notar eben unterzeichnet wird, beglaubigt wird. Und was war hier jetzt das große Problem? Sie hat eine Anzahlung geleistet, 30.000 Euro. Und später stellte sich heraus, dass diese Neubauten gebaut wurden auf römischen Ausgrabungen. Sprich, die Gemeinde gab keine Benutzbarkeitsbewilligung für diese Wohnungen. Der Kaufvertrag war nichtig, der Bauträger hätte ja das gar nicht verkaufen dürfen. Und dann kam es zum jahrelangen Rechtsstreit wegen diesen römischen Ausgrabungen. Dann gab es laut Medienberichten noch Diebstähle von Statuen. Also das kam zu einem totalen Rechtsstreit. Die Konsumentin, Sie können sich vorstellen, hat natürlich dann die Freude an Triest, am Schloss Miramar, an den Seeblick verloren. Das ist ja vergangen, weil natürlich sie durfte die Wohnung nicht benutzen. Da durfte keiner rein, wegen den römischen Ausgrabungen. Und das zog sich so lange über Jahre, dass sie natürlich dann vom Kaufvertrag zurückgetreten ist. Und jetzt streitet sie jahrelang, dass sie diese 30.000 Euro zurückbekommt. Außergerichtlich keine Chance. Der Bauträger gibt ihr das Geld nicht. Und dann beginnt der jahrelange Rechtsstreit. Du brauchst einen Rechtsanwalt vor Ort in Italien. Es gibt zwar von der österreichischen Botschaft Vertrauensanwälte, die Deutsch sprechen, aber es gestaltet sich immens schwierig. Jetzt hat sie Klage eingebracht. Zuständig ist das Gericht in Treviso. Aber das zieht sich jetzt auch. Jetzt erst vor kurzem wurde zum Beispiel die Verhandlung vertagt, weil ein Richterwechsel stattgefunden hat. Und das geht jetzt in die Jahre. Ich habe jetzt hier ein bisschen ausgeholt, aber ich wollte Ihnen einfach zeigen, wie wichtig es ist, wenn man eine Immobilie kauft in Italien, Spanien oder generell im EU-Ausland, wie wichtig es ist, vorher sich gut zu beraten lassen, vorher entsprechende Erkundigungen zu tätigen. Wäre sie zur Gemeinde gegangen, hätte sie gefragt, gibt es da Altlasten, gibt es da Probleme, besteht eher eine Benutzbarkeitsbewilligung, dann wäre das gar nicht passiert. Aber sie wusste es einfach nicht. Und natürlich ganz, ganz wichtig, immer lokale Juristen vor Ort beauftragen und ganz wichtig den Notar. Das ist jetzt auch ein Tipp von mir. Wenn Sie sofort zum Notar gehen, sparen Sie Kosten. Wenn Sie vorher einen Makler beauftragen bzw. einen Anwalt und nachher brauchen Sie auf jeden Fall den Notar, dann haben Sie dreifach Gebühren. Gehen Sie gleich zum Notar, haben Sie eine Gebühr.
Ja, ich glaube, es ist ein guter Tipp und auch die Beispiele ist, glaube ich, sehr, sehr verständlich, sehr lebensnah und ich drücke da mal die Daumen.
Man fühlt hier dann auch als Jurist oder Rechtsberater mit, weil es ist eine Pensionistin, die wollte sich ihren Lebenstraum erfüllen. 30.000 Euro ist viel Geld und wenn man das quasi verloren hat und dann auch keine Immobilie hat, es ist der Traum platzt.
Ja, der Traum ist geplatzt. Na gut, gehen wir mal weiter. Es gibt noch ein paar Dinge und zwar mitunter auch die Gesundheitsversorgung. Ist ja gerade vielleicht auch im Alter nicht ganz unwichtig. Wie gut ist denn die medizinische Versorgung in diesen typischen Auslandungsländern, Italien, Spanien?
An sich ist die Gesundheitsversorgung ganz gut und sie ist natürlich unterschiedlich. Und wichtig ist es für die einzelnen Leute, im Vorhinein auch zu recherchieren, wie schaut es in meiner unmittelbaren Wohnumgebung aus? Also wenn ich wirklich schon eine Immobilie vor Augen habe oder schon gekauft habe, dass ich einfach auch weiß, bin ich dort gut versorgt und braucht es vielleicht auch noch eine Zusatzversicherung oder was auch immer. Es ist auch sinnvoll, Vorbereitungsaufenthalte dort auch dafür zu nutzen, zu schauen, wo würde ich jetzt zum Arzt gehen, wenn ich krank wäre oder wo könnte ich hingehen. Und wenn ich schon Erkrankungen habe oder irgendwie Leiden, die ich schon mit herumtrage, dann unbedingt auch die spezifischen Fragen zu den persönlichen Krankenbildern bedenken und die Möglichkeiten vor Ort auch abschätzen.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Sprache, wenn man sie jetzt nicht ganz perfekt spricht, auch zum Problem werden könnte, oder? In der Arztkommunikation.
Ja, in der Arztkommunikation ist es natürlich sehr toll, wenn ich die Sprache gut beherrsche, aber die ist ja ohnehin schwierig. Reinhold, du hattest da gestern einen guten Tipp.
Genau, es gibt mittlerweile Apps, wo man simultan übersetzen kann. Und das hilft natürlich, wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich zum Beispiel in die Apotheke gehe, auf Deutsch in mein Mobiltelefon in die App reinspreche und dann auf Italienisch mit dem Arzt oder mit der Apothekerin kommunizieren kann.
Das stimmt, das ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube, das ist auch sehr einfach eigentlich zu benutzen. Gibt es auch Länder, in denen man als Ausländerin oder als Ausländer Anspruch auf das öffentliche Gesundheitssystem hat?
Ja, in den angesprochenen Ländern haben wir es jedenfalls mit der E-Card eigentlich. Und da gilt es auch einfach zu schauen, wie sind die Regelungen in meinem Zielland? Wie muss ich einen Arzttermin ausmachen? Also das beginnt bei den einfachen Dingen und dann eben auch ausprobieren. Und ich glaube, es ist eh auch bei uns so, nicht, man hat nicht gleich zu jedem Arzt Vertrauen. Also das ist schon auch eine Sache, die man besonders im Alter, glaube ich, berücksichtigen sollte.
Kosten private Krankenversicherung, Sie haben es vorher angesprochen, vielleicht auch mehr im Ausland oder zum Beispiel Italien oder Spanien, oder ist das ungefähr gleich zu vergleichen?
Also wenn ich eine private Krankenversicherung habe hier in Österreich, also ein Produkt von unseren privaten Versicherern, dann gibt es auch Leistungen im Ausland. Dann kann ich auch in Italien und in Spanien Leistungen beziehen und ich kriege hier das Geld von der Versicherung zurück. Aber natürlich suchen sich private Versicherer im Gegensatz zur Sozialversicherung ja ihr Klientel aus. Und das heißt, wenn ich jetzt neu als älterer Mensch eine private Krankenversicherung abschließen möchte, dann ist sie entweder sehr, sehr teuer oder ich werde gar nicht genommen, weil ich Vorerkrankungen habe.
Und wir haben ja hierzulande einen großen Fachkräftemangel in der Pflege. Und es könnte ja sein, dass ich Betreuungspflichten dann plötzlich oder irgendwie betreut werden muss. Wie schaut es denn da aus in den jeweiligen Ländern?
Also ist es genauso. Ne? Die Pflegeleistungen können je nach Land auch variieren und auch je nach Region. So wie wenn ich hier in Wien bin, ist es anders, wie wenn ich irgendwo im tiefsten Tirol sitze. Und da muss ich mich genau mit der Region auseinandersetzen, wo ich halt hinziehen möchte. Und dann einfach mir auch klar sein, wie ich das machen möchte. Es sind ja Pflegeleistungen unter Umständen sogar billiger als hier, also wenn man jetzt von Spanien ausgeht. Und es kommt immer auf die jeweilige Situation an. Das ist leider so, das kann man nicht generalisieren.
Und vielleicht noch eine zusätzliche Frage. Wenn ich jetzt im Ausland bin, aber möchte jetzt für eine große Operation nach Österreich zurück, darf ich das? Geht das?
Ja, an sich kann ich dann auch die Krankenversicherung in Österreich nutzen und hier meine Operationen durchführen lassen. Aber ich weiß gar nicht, ob es Einschränkungen dafür gibt. Also ich weiß es aus der Praxis, dass es passiert, dass Leute, die an sich im Ausland leben, auch Behandlungen in Österreich durchführen lassen. Und das geht ja, weil wir EU-weit, du sagst das immer, genau, wie heißt das so schön?
Die Grundfreiheiten haben. Und es gibt eben die Grundfreiheit, dass ich in Europa, in der Europäischen Union mich frei aufhalten kann, bewegen kann und natürlich in jedem Land der Europäischen Union leben kann. Das ist im Artikel 21 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union geregelt und eine der Grundfreiheiten. Und das ermöglicht mir natürlich auch, medizinische Behandlungen in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union in Anspruch zu nehmen.
Das ist vielleicht eine gute Überleitung, weil wir haben jetzt ganz viel von der EU geredet. Aber es gibt natürlich auch schöne Strände woanders, außerhalb der EU.
Genau.
Gibt es irgendwelche bürokratischen Hürden, die man als Pensionistin oder Pensionist als in Nicht-EU-Ländern vorfindet?
Ja, in Nicht-EU-Ländern ist der Aufenthalt nicht automatisch möglich. Man braucht ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis und oft wird man auch nachweisen müssen, eine Mindestpension, die Krankenversicherung und dass ich eine Unterkunft habe. Beliebte Länder, zum Beispiel Thailand, Türkei oder Südafrika, die verfügen über Ruhestandvisa, aber da ändern sich immer wieder die Bedingungen. Das heißt, in vielen Fällen muss man wahrscheinlich auch jährlich dann dieses Visum erneuern und das kann im Alter dann auch mühsam werden, wenn man da laufend zu der jeweiligen Behörde muss. Unser Tipp für Pensionistinnen: sich frühzeitig bei der Botschaft des Ziellandes erkundigen und dann natürlich auch alle Unterlagen dokumentieren, Pensionsnachweise, Versicherungen in der Landessprache übersetzen lassen. Das ist dann hier erleichtert natürlich vor Ort dann die Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis. Aber für mich ist ganz wichtig, dass man wirklich trennen muss. In Europa kann ich mich frei bewegen, aufhalten, so wie wir vorher besprochen haben, die europäische Grundfreiheit des freien Personenverkehrs. In Nicht-EU-Ländern ist es nicht automatisch so, dass ich hier auswandern kann. Ich muss mich vorher erkundigen. Auf jeden Fall werde ich ein Visum brauchen, eine Aufenthaltserlaubnis. Das heißt, hier ist immer wichtig, vorher bei der Botschaft des Ziellandes erkundigen.
Und jetzt ist es natürlich leider so, dass in manchen sehr schönen Ländern dann vielleicht es politische oder wirtschaftliche Krisen gibt. Ja, wie sicher ist denn dann eigentlich meine Pension?
Die österreichische Pension wird auch in viele Nicht-EU-Länder ausbezahlt und überwiesen. Das heißt, die Auszahlung ist da kein Problem, die wird in Euro erfolgen. Aber wenn Sie jetzt in einem Nicht-EU-Land leben und nehmen wir an, dort kommt es zu einer politischen oder wirtschaftlichen Krise, dann ist das oft verbunden mit Inflation, Kapitalverkehrskontrollen oder Banksperren. Und dann kann es dramatisch werden. Denken Sie zum Beispiel an Argentinien. Dort haben plötzlich viele Auslandsösterreicherinnen keinen Zugang mehr zu ihrem Geld gehabt. Oder denken Sie an die Abwertung der türkischen Lira. Das bedeutet einen enormen Kaufkraftverlust. Wir raten, auf jeden Fall, wenn man in einem Nicht-EU-Land auswandert, einen Notfallplan zu haben, sprich ein Zweitkonto im EU-Raum oder dass ich jemandem in Österreich eine Bankvollmacht gebe und mein österreichisches Konto behalte.
Ja, ich glaube, das sind gute Tipps und kommt ja immer mal wieder vor, wie Sie eh schon gesagt haben. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar, man stellt sich ja vor, dass die Lebensqualität exponentiell ansteigt, wenn man aus Österreich rauszieht. Aber wie leicht fällt denn so die soziale Integration in einem neuen Land, gerade auch im Alter? Haben Sie da vielleicht Beispiele?
Also ob sie exponentiell ansteigt, weiß ich nicht. Also das kann man sich gut vorstellen oder man kann es glauben, aber es ist immer auch Typsache, weil jede Person ist anders und jede kann sich besser oder schlechter integrieren in eine neue Umgebung. Also Sprache ist wichtig für die Beziehungen, damit man auch das Leben wahrnehmen kann. Kulturelle Beziehungen oder die kulturellen Unterschiede sollen auch verstanden werden. Es ist auch wichtig, an Gemeinschaftsaktivitäten vielleicht teilzunehmen und in sozialen Netzwerken sich zu bewegen und auszutauschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch vielleicht die Sprache besonders gut zu lernen, weil wenn man wo lebt, soll man die Sprache ja gut verstehen können. Weiterbildung ist auch eine gute Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen oder sich zu integrieren. Und es gibt auch weitere Unterstützungen wie Kurse oder Beratungsstellen meistens.
Zum Beispiel, ja. Ich hatte eine Pensionistin, die nach Italien ausgewandert ist. Und die mir dann erzählt hat, sie ist in der Früh immer in eine Bar gegangen in Italien auf Kaffee und Cornetto und hat so dann sehr viele Einheimische kennengelernt. Das heißt, ich glaube, es macht dann immer auch Sinn, an dem einheimischen Leben teilzunehmen und an den kulturellen Besonderheiten. Und in Italien führt nichts vorbei an einem guten Kaffee.
Ja, das stimmt. Hätte ich jetzt eigentlich auch gerne. Wäre ich ganz schön. Und Sie haben vorher schon gesagt, es ist sinnvoll, sich vorher aufzuhalten in dem Land, mal eine Zeit lang. Aber wie lang ist denn eine Zeit? Also reicht da irgendwie ein Urlaub oder Monate?
Also wir sind uns einig, dass es durchaus sinnvoll ist, sich vorher aber längere Zeit im Ausland aufzuhalten oder in dem Zielland aufzuhalten, bevor man dann endgültig auswandert. Es fördert erstens die Sprache, man lernt das Land kennen, man lernt die Gegebenheiten dort kennen. Und es hilft auch, vielleicht Netzwerke aufzubauen, um den Alltag sich dort besser vorstellen zu können. Auch Freunde zu finden, die man vielleicht dann besucht weiterhin oder vielleicht dann auch dorthin zieht. Es ist auch hilfreich, die Lebenshaltungskosten und die medizinische Betreuung, Gesundheitsversorgung, alles wahrzunehmen und sich besser vorstellen zu können und realistische Annahmen darüber zu treffen, ob ich in diesem Land leben möchte.
Und vielleicht als Ergänzung noch, es macht immer einen Unterschied, ob ich in ein Land als Tourist fahre oder ob ich dann wirklich dort lebe. Ich habe selbst lange im Ausland gelebt, in Mailand, in Holland. Und es macht wirklich auch einen Unterschied, ob ich dort dann tagtäglich lebe oder ob ich nur als Tourist zum Beispiel in Mailand den Dom mal anschaue oder ob ich dort dann wirklich in einen Außenbezirk tagtäglich fahre und dort lebe. Das heißt, für mich ist immer ganz wichtig, den Unterschied zu machen zwischen Tourist und tatsächlich im Ausland zu leben.
Was ich noch dazu sagen wollte vorhin, war, dass man natürlich einen Urlaub von 2-3 Wochen, dass es wahrscheinlich nicht ausreicht. Vielleicht mehrfach einen kürzeren Urlaub oder wirklich einen längeren Aufenthalt, um auch vielleicht den Jahreszeitenverlauf dort kennenzulernen. Einfach zu schauen, wie ist es im Sommer, wie ist es im Winter, ist es vielleicht zu heiß, weil jetzt wandert man ja doch nicht mehr nur in den Süden aus, sondern vielleicht überlegt man mittlerweile auch in den Norden zu wandern über den Sommer. Und ich glaube, das macht auch viel aus, das vorher auszuprobieren.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp auch. Bei 45 Grad ist es vielleicht nicht mehr so nett in der süditalienischen Stadt.
Glaube ich nicht.
Aber es passiert ja auch, dass man zurück nach Österreich möchte oder muss aus irgendwelchen Gründen. Aber was ist denn, wenn ich jetzt zurück muss? Gibt es da irgendwelche Probleme oder kann ich das einfach so machen?
Im Grunde kann man eigentlich normal wieder zurückkommen, sich hier wieder anmelden und hier leben. Man muss halt die organisatorischen Dinge rundherum bedenken, wo lebe ich, wo wohne ich, diese Dinge. Was grundsätzlich gut ist, egal ob ich ins Ausland ziehe oder wenn ich wieder zurückkomme, ist es einfach gut, auch die privaten Versicherungen einmal durchzuchecken. Denn es kann natürlich sein, wenn ich im Ausland lebe, dass ich österreichische Produkte, die ich hier hatte, meine Haushaltsversicherung, dass ich das auflösen kann. Und wenn ich wieder zurückkomme, ist der Bedarf wieder ein neuer und der gehört einfach alle paar Jahre mal gecheckt.
Und ist es leicht oder schwer, dann wieder in den österreichischen Wohnungsmarkt zurückzukommen? Nehmen wir mal an, ich habe hier keine Immobilie.
Die Rückkehr kann sich durchaus als schwierig gestalten, wenn man zum Beispiel denkt an einen angespannten Wohnungsmarkt, beispielsweise Innsbruck, Salzburg, Wien. Und man muss auch bedenken, wenn man viele Jahre im Ausland gelebt hat, ist man quasi oft auch aus dem System draußen. Das heißt, man hat vielleicht dann in Österreich keinen aktuellen Einkommensnachweis, keinen Meldezettel, keinen aufrechten Mietvertrag. Das heißt, das kann bei der Wohnungssuche erschwerend sein, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es nicht allzu schwer ist, sich wieder zu integrieren. Es kann nur bürokratische Hürden geben und etwas Zeit benötigen.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt wirklich ein spannender Insight. Ich habe jetzt schon ein bisschen Lust auszuwandern, auch wenn wir jetzt ein paar Negativbeispiele gehört haben. Aber das Cornetto morgens, da kann ich mir schon auch vorstellen. Können Sie sich das vorstellen, ganz persönlich?
Also ich persönlich würde das Cornetto im Urlaub nehmen.
Und Sie, Herr Schranz?
Ich könnte es mir vorstellen, weil ich schon in Italien gelebt habe und gern nach Italien fahre. Das heißt, Italien könnte ich mir durchaus vorstellen, eine Zeit lang zu leben oder auszuwandern.
Ja, und jetzt vielleicht im Sommer, vielleicht hat ja jemand mal Lust, vorher schon zu schnuppern und in den nächsten Sommermonaten ein wenig Cornettos und Eis zu essen.
Beziehungsweise Pasta und Vino.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Natascha Ickert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.